Ich habe ein wahnsinnig erfrischendes Beispiel immer gehabt. Da hatten wir eine VP People, da war ich noch relativ Junior und die saß da immer in so einem Boys Club, wie man sich das vorstellt. Und die hat immer angefangen mit, das wird euch jetzt allen nicht gefallen, ich erinnere euch kurz dran, ihr habt mich deswegen eingestellt. Das ist nicht meine private Meinung, das macht mich nicht privat glücklich, ich habe mich eingestellt, um euch jetzt zu sagen Folgendes. Und das fand ich eine ganz angenehme Herangehensweise, wenn man sich selber aus dieser Ecke rausholt. Ich bin quasi immer die Spielverderberin, wenn wir uns doch alle so schön einig sind.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Heute mit mir, Anjali, und der fantastischen Marion Nöldgen. Wir sprechen heute, und Marion, ich freue mich so sehr, bevor wir dich richtig vorstellen, aber ich freue mich einfach so sehr, dass wir heute darüber reden, wo endet HR und wo fängt die GF an? Weil ich finde, HR sollte ja eigentlich immer die GF sein. Scherz. Liebe Marion, bevor wir uns auf das Tanzparkett der Geschäftsführung und HR-Interferenz wagen, und ich möchte mich jetzt schon an alle da draußen entschuldigen für alles, was wir sagen, möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen für alle die, die dich nicht kennen?
Unbedingt. Ich komme eigentlich aus der Startup-Welt und habe da über 10 Jahre in C-Level- und Geschäftsführungspositionen gearbeitet, habe dort sehr häufig gute HR-Arbeit vermisst und habe mich dann vor 2 Jahren selbstständig gemacht und arbeite jetzt eigentlich mit meiner Beratung Clear Impact immer genau an der Schnittstelle zwischen Geschäftsführung, Gründerteam und HR. Ich kurz gesagt immer alles rund ums Thema Teambuilding. Nicht im Sinne von, wir brauchen noch ein Sommerfest, sondern welche Rollen braucht ihr wo, mit welchen Kompetenzen und wie sind die besetzt aktuell oder wie müssten wir sie besetzen, wenn wir nah ans Ideal wollen?
Das heißt praktisch, das ist bei dir aus, ich bin mal ganz wild, sind wir aus der gleichen Not herausgeboren, weil du sagst, du kamst über die Geschäftsstellung und hast gesagt, eigentlich brauchen wir eine andere HR und ich komme ja aus der HR. Und habe praktisch mit dem gleichen Gedanken meine Beratung aufgemacht, dass ich gesagt habe, ganz oft braucht HR Hilfe.
Wahrscheinlich kommen wir tatsächlich da von 2 Seiten ans gleiche Problem, weil ich habe sehr häufig staunend davor gestanden, wenn die 7. Schleife in der Strategie gedreht wurde und aber es total klar war, dass das mit dem Team, was da gerade vor Ort ist, nicht möglich sein wird, das umzusetzen, weil die zu Junior sind, weil das Führungsteam nicht gut genug ist, weil was auch immer. Aber wenn du nicht die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten und vor allem auch den richtigen Entscheidungskompetenzen hast, dann ist eigentlich alles, was du businessstrategisch dir überlegst, völlig irrelevant. Und das hat mich häufig genervt. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, dann möchte ich gerne gute Teams bauen.
Und du kommst aber ursprünglich woher?
Ich habe vor 1000 Jahren Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann so in diese typische Berliner Startup-Bubble gefallen und habe da recht früh viel zu viel Führungsverantwortung gehabt und habe das wahrscheinlich fürchterlich schlecht gemacht in den ersten paar Jahren, weil ich auch niemanden hatte, ehrlicherweise, der mich da gut durchbegleitet hat. Und habe dann irgendwann festgestellt, dass gute Führung und ein gut zusammengesetztes Team auch deutlich mehr Spaß machen zum Arbeiten und deutlich produktiver ist. Und also da komme ich ja so aus, ja, klassische Berliner Startup-Bubble.
Ach, ich liebe es so sehr, weil ich sage ja immer, seitdem ich darüber nachdenke, dass ich eigentlich es verrückt finde, dass du als CFO recht einfach in die CEO-Schiene kommst. Also das fühlt sich so ein bisschen an wie der natürliche nächste Schritt, aber nicht aus der HR-Welt. Und ich denke mir ja die ganze Zeit, es sind doch alles Menschen. Warum stellen wir das nicht nach vorne und nicht die Zahlen? Weil wenn der CFO nach vorne kommt, ist ja klar, es sind die Zahlen. Und deswegen finde ich es noch toller, dass du eben nicht aus der HR-Schiene kommst und das gemerkt hast.
Ja, gar nicht. Und ich glaube, das muss dann Hand in Hand gehen, weil letzten Endes ein Geschäft muss immer Zahlen erfüllen. Da geht es immer um einen Unternehmenszweck. Aber um diese Zahlen zu erreichen, geht es gar nicht ohne die Leute. Du kannst so viel Excel-Magic machen, wie du möchtest. Das wird nicht aufgehen, wenn du nicht das richtige Team dahinter hast. Und ein richtiges Team heißt nicht nur, ich habe die Leute einmal gefunden und die sind dann da und dann funktioniert das alles magically von selbst, sondern du musst die Leute weiterentwickeln. Du musst auch mutig genug sein zu sehen, wenn irgendjemand einfach, wenn die Rolle schneller gewachsen ist, als die Person vielleicht mitwachsen konnte. Und ich glaube, das sind alles Sachen, wenn du richtig gute HRler an deiner Seite hast, dann musst du das nicht alles selber können als Geschäftsführung. Oder andersrum, wenn du aus dieser Ecke kommst, wärst du wahrscheinlich eine hervorragende Geschäftsführerin.
Das ist alles, was ich höre. Deswegen freue ich mich eigentlich so sehr auf diese Folge, weil ich glaube, dass wir viele Probleme lösen könnten, wenn beide Professionen ein bisschen mehr diese Perspektive haben. Und wir haben ja jetzt in der Staffel sehr viel darüber geredet, was HR alles leisten muss und wenn ihr nur Zahlen habt und wenn ihr das nur besser präsentiert und dann seid ihr auf jeden Fall am Tisch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dann auch ein bisschen zu viel auf HR geworfen wird, weil irgendwo am Ende des Tages, wenn ich eine Geschäftsführung habe, so wie du sie vorhin beschrieben hast, die einfach sagt, ja, aber wir ändern das jetzt und wir werfen mal einen Bonus drauf oder vielleicht auch Angst, dann kannst du ja als HR nicht machen, also du kannst ja nicht die Welt, die Unternehmenswelt verändern.
Nee, nicht alleine, aber das ist, glaube ich, häufig nicht gegeben. Man bräuchte wirklich Augenhöhe, Geschäftsführung, HR und das bedarf aber natürlich auch Fähigkeiten auf beiden Seiten, dass man da irgendwie auf Augenhöhe arbeiten kann, um dann gemeinsam zu sagen, okay, irgendwas, entweder wir wollen riesig wachsen, liebe HR, wie setzen wir das um? Und dann kommt der CFO natürlich auch nochmal um die Ecke, können wir uns das alles leisten und so, ne? Total gekauft. Aber eigentlich müsste das der Weg sein. Und umgekehrt auch, wenn irgendwas überhaupt nicht funktioniert, dann kann es sein, dass die Strategie schlecht ist oder so. Aber eigentlich in der Regel liegt es daran, dass du nicht die richtigen Leute hast, die produktiv so arbeiten können, wie sie das gerne wollen würden. Und auch da kann HR oder sollte, das ist HRs Aufgabe, dann da den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, was machen wir denn jetzt, damit die Leute produktiv arbeiten.
Ist das die Aufgabe von HR?
Also, ich habe mit sehr guten HR-Lern zusammengearbeitet, die dann Sparringspartner waren. Das ist nicht deren Aufgabe, das zu lösen. Aber ich glaube, dass gerade, also People Skills wird ja gerne als Soft Skill beschrieben. Ich glaube, wenn du jemanden hast, der sehr schnell erkennen kann, wann jemand überfordert ist in einer Rolle, was man dagegen tun kann, wenn jemand einfach nicht der richtige Fit ist in diesem Teamgefüge, und da den Finger in die Wunde legen kann und dann mit der Führungskraft der Operativen gemeinsam einen Weg findet, dass dann auch eben nicht immer alles eskalieren muss, dass danach nicht das ganze Team sauer ist und irgendwie einen halben Tag in der Teeküche zusammensteht und sich aufregt. Oder noch schlimmer, man dann nachher so einen arbeitsrechtlichen Case hat. Also ich glaube, auf der einen Seite Sparring und aufzeigen, woran es liegen könnte und dann auf der anderen Seite beim Umsetzen so helfen, dass es mit möglichst wenig Reibungsverlusten vonstatten geht.
Also ich bin theoretisch bei dir, ich sag dir nur auch, ich bin ganz oft in Unternehmen und wissend, dass wenn ich in diesen Unternehmen bin, da ja schon ein gewisses Verständnis herrscht für die Relevanz von HR, weil sonst würde man ja nicht die Angeli als Beratung holen. Aber was ich oft sehe ist, wir haben 170 Mitarbeitende und eine Person. Und dann kämpft die um die Werkstudentin oder die 10-Stunden-Kraft. Und dann bin ich ja einmal die Woche mit meinem Weekly HR da. Und dann denke ich mir, naja, Freunde, also wir haben hier eine Payroll, wir haben hier ein Vertragsmanagement, wir haben hier Wünsche, Regungen und Ängste der Mitarbeitenden, die ja ganz, also das passiert ja einfach jeden Tag, dass irgendwer bei dir im Büro steht und dir was erzählt. Dann haben wir Recruiting, dann haben wir die Stellenausschreibungen, dann haben wir die gesetzlichen Sachen. Und dann soll diese Frau auch noch dein Team managen? Und dir sagen, wie dein Orga-Design aussieht?
Das würde ich sagen, ist nahezu unmöglich. Also ich unterscheide ganz gerne, wenn es um so HR-Funktionen geht, um wirklich operative Admin-Abarbeiten, also HR-Ops letzten Endes. Ne? Ich glaube, so das muss so gut besetzt sein oder so gut mit externen Leuten bestückt sein, dass da einfach ein operativer Ablauf möglich ist. Da zum Beispiel, das weiß ich, das wirst du jetzt vielleicht gar nicht so gern hören, da finde ich das zum Beispiel auch nicht so schlecht, wird aber schlimm, wenn das irgendwo bei Finance oder Legal oder sowas aufgehangen ist. Ich finde, das ist irgendwie fein. Und da glaube ich, je nach Unternehmensgröße, aber bei 170 glaube ich, da reicht eine Person, die Senior genug ist, auch mal Sparringspartner zu sein für das Leadership-Team und auch mal sagen zu können, so Freundchen, wir besetzen jetzt hier die 7. Stelle in deinem Team neu. Kann es vielleicht sein, dass es auch an deinen Führungsskills liegt?
Und das geht an alle da draußen, ihr Lieben. Wenn ihr alleine seid und 170 Leute abrechnet und managt und ja, vorbereitende Lohnbuchhaltung, ne, ob sie es im Herzen, wir wissen alle, was wir meinen, dann ist das nicht abbildbar. Das möchte ich einmal in dieser ganzen Deutlichkeit sagen, dann muss euch niemand volllabern, dass ihr am Tisch sitzen müsstet, dass ihr da irgendwelche Sachen machen müsst. Das ist nicht abbildbar. Und in meiner Erfahrung ist genau das, was Marion gerade gesagt hat, auch genau die Argumentation. Diese Basics müssen laufen, da müssen wir auch nicht diskutieren. Du musst nicht anfangen mit, dein Team ist nicht so gut, wenn die Payroll dreimal falsch war. Also dann lasse ich mir nicht von dir erzählen, wie ich mein Team führe, wenn du die Payroll nicht kannst. Und das ist ja schon mal auch für einen selber ein ganz guter Moment, wenn ich zu meiner Geschäftsführung gehe und sage, ich möchte sparen, ich möchte dir helfen, ich kann dir all diese Sachen geben oder da reinwachsen, ich brauche da aber Platz für, wäre für mich schon mal das erste Takeaway.
Total. Ich bin ja ein absoluter Hardliner, wenn es um Rollenbeschreibungen geht. Die HR-Rolle, die 170 Leute alleine obsmäßig betreut und sparen und so arbeitsrechtliche Cases machen soll, da möchte ich die Rollenbeschreibung inklusive KPI gerne mal sehen, weil spätestens dann würde auffallen, ja, nee, das klappt wahrscheinlich nicht. Aber genauso wäre natürlich eine Rollenbeschreibung von jemandem, von dem man erwartet, der mit am Tisch sitzt und wirklich auch bei Strategie-Sessions Input gibt, die muss das natürlich auch können. Ne? Also man hat, finde ich, jetzt nicht ein generelles Recht, weil HR auch dabei sein muss, sondern dann muss man eben in der Lage sein, auch was Wertvolles beizutragen. Sehr hart formuliert.
Nee, also HR ungeschminkt, ich bin ja bei dir. Wenn ich so zurückgucke auf meine Karriere, ich glaube, also ich war ja auch die arme Person, die das ganz alleine gemacht hat. Und ich bin dann schon über das Operations da reingekommen. Also das heißt, was ich gemacht habe, ist, wenn ich eine Kündigung erstellen sollte, habe ich mich halt einfach eingemischt und habe nachgefragt. Und genauso eine Abmahnung und genauso eine Beförderung. Und das ist schon ein Weg, wie ihr euch managen könnt. Also wie ihr sichtbarer werdet, auch wenn eine GF das nicht so sieht. Wenn ich jetzt HR bin und zu dir sagen, Marion, was wäre denn dein Tipp, vielleicht aus beiden Seiten, also einmal an die GF, aber vielleicht auch einmal an die HR?
Grundsätzlich alles fragen, was man nicht verstanden hat. Also auch Business-Kontext. So, warum, kannst du mir das kurz erklären? Warum passiert jetzt das? Warum suchen wir jetzt erst? Weil, also to be honest, jetzt gehst du mir hier auf den Zeiger, dass wir jetzt übermorgen 3 Leute eingestellt haben sollen. Hätten wir das nicht früher auch mal machen können? Kannst du mir erklären, wie du sowas planst? So, weil dann könnte ich in Zukunft vielleicht dir Prozesse abnehmen, damit wir beide weniger Stress haben. So, ne, wenn wir jetzt so ein ganz einfaches Beispiel machen. Aber generell Fragen um Kontext und Entscheidungsfindungen und so weiter zu verstehen, ist, glaube ich, wichtig, weil dann kann man hilfreich sein, wenn man das nicht versteht, wo die Leute herkommen, dann kann man wenig hilfreichen Input liefern. Und für GF, überlegt euch eben ganz genau, was ihr euch einkauft. Kauft ihr euch Admin, operative Hilfe ein oder kaufe ich mir jemand ein, von dem ich auch erwarte, dass es manchmal unbequem wird, weil das ist dann einfach der Job. Ich habe ein wahnsinnig erfrischendes Beispiel immer gehabt. Da hatten wir eine VP People, da war ich noch relativ Junior und die saß da immer in so einem Boys Club, wie man sich das vorstellt. Und die hat immer angefangen mit, das wird euch jetzt allen nicht gefallen, ich erinnere euch kurz dran, ihr habt mich deswegen eingestellt. Das ist nicht meine private Meinung, das macht mich nicht privat glücklich, ich habe mich eingestellt, um euch jetzt zu sagen Folgendes. Und das fand ich eine ganz angenehme Herangehensweise, wenn man sich selber aus dieser Ecke rausholt. Ich bin quasi immer die Spielverderberin, wenn wir uns doch alle so schön einig sind.
Mein Schild ist immer, aus People-Sicht möchte ich einmal anmerken, um hier die People-Perspektive einzunehmen. Für mich war ein ganz großes Learning, und ich rede nicht von der rein operativen HR, ne? Also das nehmen wir jetzt mal außen vor. Natürlich, wenn da jemand eingestellt ist zur Payroll abrechnen, dann setzen wir uns jetzt nicht hin und sagen, du musst aber gucken, dass da, obwohl Internal Equality, ja, vielleicht bist du aber schon diejenige, die sich das angucken sollte. Also, weißt du, ich bin da gar nicht so überzeugt, weil ich habe auch angefangen mit den Verträgen gesagt, warum hat die Marion eine andere Kündigungsfrist als der Jochen?
Nachfragen immer gut. Vielleicht einen guten Zeitpunkt abwarten.
aber was ich schon gemerkt habe, ich war die beste mögliche Personalerin, die ich sein konnte, wenn viele Leute relativ genervt waren von mir aus der Führungsebene. Also gerade so diese Themen, Gehaltserhöhungen außer der Reihe, da hat gerne die GF gesagt, also ich würde es ja machen. Aber du musst an der Anjuli vorbei. Wo ich heute auch denke, you welcome people. Also I don't know, ob das jetzt, ne, so könnt ihr schon so machen, aber Aber ich glaube ganz oft, eine gute HR und eine people-centric HR ist schon auch diejenige, die mal den Kollegen und den Peers und der Geschäftsführung sagt, hey, ich verstehe, dass du die Person jetzt befördern willst. Kulturell richtig blöde Idee, weil falscher Zeitraum, also weil nicht in der Gehaltsrunde. Das, again, HR mischt sich nicht, also in meiner Welt nicht ein, ob jemand befördert wird oder nicht, aber das Wie.
Genau, das Wie. Und wenn, mit wem sprechen wir einmal vorher? Wem würde das einfach richtig blöd auf die Füße fallen? Oder und wen holen wir einmal vorher ab? Und können wir da irgendwas machen, dass das eben nicht ganz so drastisch ist? Und überlegst dir wirklich, ist es das wert? Dieses Ping-Pong ist für jede Geschäftsführung total hilfreich. Ich sehe schon vor mir das Augenrollen von vielen älteren Herren, die dann da an dieser Runde sitzen, weil das klingt immer so, als wäre das, als ging es darum, dass alle möglichst happy sind und morgens mit Blumenstrauß und einem Lächeln irgendwie sich die dritte Tasse Kaffee holen. Darum geht es ja überhaupt nicht. Sondern wenn du ein gut funktionierendes Team hast, dann sind die auch produktiv. Und wenn du das nicht hast, wenn die mit Nebenkriegsschauplätzen beschäftigt sind, wenn es die nervt, dass der Nachbar mehr verdient, dann sind die nicht produktiv. Darum geht es, glaube ich, dass man da den Bogen findet zwischen, wenn man Leute hat, die in fordernden und geförderten Positionen sind, die wachsen können und Spaß an der Arbeit haben, dann hast du wahrscheinlich Peak Productivity in deinem Unternehmen.
Ich möchte nochmal anmerken, die Marion kommt nicht aus der HR-Schiene. Also es gibt Geschäftsführende, die das so sehen. Ich finde auch immer diese Diskussion, die ich habe mit, kündigt die Leute ordentlich. Wenn ich sage, ich kündige jemanden nicht am letzten Tag seiner Probezeit um 17 Uhr am Freitag. Ja, aber der muss weg. Ja, und glaub mir, ich finde es auch auf dem individuellen Level nicht cool. Aber was macht das denn mit allen anderen Leuten, die noch in der Probezeit sind? Meinst du, die Leute reden nicht miteinander? Meinst du nicht, dass das eine emotionale Geschichte ist? Ich habe auch gerne die Diskussion von Führungskräften, die sagen, naja, es war ja keine Kündigung, sondern wir haben den Vertrag nicht verlängert. Ja, guess what? Wie fühlt sich's denn für mich an, wenn nächsten Monat kein Gehalt kommt?
Ja.
Und das sind so Sachen, da verstehe ich ganz oft nicht, dass der Blick nicht genommen wird von der Geschäftsführung, weil der ist ja jetzt nicht, also das ist ja nicht super um Dreiecken, sondern ich sehe, wie du mit meinem Kollegen umgehst, also schließe ich Rückschlüsse darauf, was du bei mir machst.
Ich glaube, da ist häufig noch eine relativ alte Management-Denke. Also hier sind zwei Sachen. Auf der einen Seite so eine alte Management-Denke. Ja gut, es ist halt Business und da ist ja jetzt immer schlecht gelaunt. Ja gut, sein Problem kann er ja zu Hause seiner Frau erzählen. Ja, so. Und das andere sehe ich auch relativ häufig. Also ich bin ganz dankbar, weil das für mich immer ganz spannende Aufträge sind. Ich werde sehr häufig einbezogen, weil einfach die GF überhaupt nicht konfliktfähig ist. Die sind nicht in der Lage, unangenehme Sachen, und das ist ja in Startups recht häufig, du stellst jemanden ein, der macht einen guten Job, dann wird er befördert, dann wächst das Unternehmen und dann passt das überhaupt gar nicht mehr, hinten und vorne nicht. Ja, aber der ist ja da und der hat jetzt diesen großen Titel und da können wir jetzt ja nichts machen. Und meistens passiert dann Folgendes, diese Person wird irgendwie so außen vor gelassen von allem. Irgendwann fängt man hinterrücks an, einen Replacement oder einen neuen Chef zu heiern. Es wird nicht kommuniziert und dann plötzlich sind alle total überrascht, warum das jetzt in all our faces explodiert ist. Und statt einmal sich hinzusetzen, und ich finde, das ist okay, man muss als GF, man könnte das selber machen, aber man kann sich dafür auch jemanden holen oder wenn man eine gute HR hat, kann man die auch mit einbeziehen und sich hinsetzen und sagen, da wieder Rollenthema, diese Rolle, die du da hast, die muss Folgendes liefern. Ich sehe nicht, dass wir in absehbarer Zeit und mit angemessenem Aufwand dahin kommen, dass du das erfüllen kannst. Deswegen müssen wir uns einmal unterhalten, was wir denn jetzt machen. So, das heißt, ich würde mich voll freuen, wenn du hier bleibst. Wir finden mit Sicherheit eine Aufgabe für dich, die du wundervoll machen kannst. Und dann holen wir aber für diese Position jemand anders. Und idealerweise bist du Teil davon und du darfst das selber kommunizieren. Auch übrigens, was ich hasse, ist, wenn Veränderungen über die Köpfe hinweg über jemanden kommuniziert werden. Ich finde immer, wenn du verändert wirst, passiert manchmal, ist nicht schlimm, ist ein Ego-Hit. Das ist dann tatsächlich was du deiner Frau erzählen kannst oder deinem Mann. Und das ist total klar, dass das nicht der beste Tag in deinem Leben ist. Aber es ist nicht dramatisch. Und wenn du aber selber in der Lage bist, das zu kommunizieren und zu sagen so, hey, Folgendes, ich werde jetzt folgende neue Aufgabe übernehmen, dann ist es was ganz anderes, als wenn das mit dir passiert.
Ja, Ich hatte neulich eine Unterhaltung mit jemandem und die hat sich so ein bisschen erzählt, wie das in ihrem Unternehmen ist. Das ist ein Agentursetup mit SchauspielerInnen. Also eine ganz wilde Welt, weil ja auch sehr viele Schauspielende auf sehr wenig Rollen und viel Macht gebündelt. Und also es ist alles sehr schon schwierig, sage ich mal. Und dann erzählte die von dem Verhalten und sagte dann, naja, aber die haben das ja nie gelernt, Führungskräfte zu sein. Da wurde mir so ganz aufgeregt und da habe ich gesagt, es geht ja nicht darum, ob jemand jetzt die perfekte Gesprächskultur macht oder das Performance Management super austrahiert. Ne? Das sind alles Sachen, die ich gelernt habe oder Konfliktgespräche. Aber das Mindestmaß an Empathie, dass jemand nach 8 Jahren nicht mit einer E-Mail aus einer Rolle geschrieben wird, mit einem lapidaren Meld dich, wenn was ist, das ist ja kein Führungsverhalten. Und das ärgert mich immer so, wenn das an die HR abgegeben wird. Wenn ich auf einmal verantwortlich dafür bin, dass der Typ nicht mal 2 Minuten darüber nachdenken kann, wie das wohl ist für die gerade aus dem Mutterschutz zurückkommende, frisch gebackene Mutter, wenn das Erste, was sie hört, ist, nee, also einen Job für dich haben wir nicht. Ja, hätte HR sich kümmern müssen. Nee.
Total, das ist einfach, sagen wir mal, das eigene Unvermögen verstecken hinter einer anderen Position, wo man sagt, ja gut, ich war es nicht, das war HR. Ja, ist schlechter Stil, würde ich auch sagen.
Worauf ich hinaus will oder was ich mich frage, ist, wie weit ist es mein Job? Ich habe als HR, aber gut, ich bin jetzt auch, wer ich bin. Also ich bin in solchen Situationen schon in die Vorstandsbüros gestürmt und habe gesagt, so Freunde, das machen wir jetzt nicht mehr. Das war gar nicht gut. Aber das musst du dich ja auch trauen.
Absolut.
Ich muss ja als HR überhaupt in der Position sein, dass ich überhaupt ans Vorstandsbüro rankomme.
Ja, da kann man jetzt, wenn das Org-Design-mäßig so gebaut ist, dass du so weit weg bist und auch, sagen wir mal, vom Senioritätslevel her, wenn du eigentlich die Payroll bearbeitest, dann ist es natürlich der Stretch bis zur GF schon weit. Und ich glaube, da, was hilft in dem Moment, weil du kannst in dem Moment ja nicht, du wirst nicht das Org-Design ändern können. Aber ich glaube, da eine möglichst sachliche E-Mail im Sinne von, das ist passiert, aus dem und den Gründen ist es nicht gut auf der einen Seite. Und ich kann da, und ich weiß, das ist jetzt der dann GF-Brille, aber da möglichst die Emotionen komplett rauszunehmen. Und da kann man sauer sein und dann geht man lieber eine Runde laufen, einmal ums Büro und schreit einmal irgendwo, keine Ahnung, draußen im Wald. Aber um ernst genommen zu werden, hilft es sehr, da einmal wirklich faktisch um die Ecke zu kommen und zu sagen, liebe Freunde, wenn wir Good Cop, Bad Cop spielen wollen, we can. But please tell me I'm playing.
So faktisch um die Ecke kommen, finde ich gut. Also ich war ja da die erste HR und dann sind da natürlich, also wie immer in Startups. Und irgendwann saß ich ja an dem Tisch und dann habe ich mich so aus der Rückschau gefragt, wie bin ich da eigentlich hingekommen? Also das war ja kein Plan damals. Aber genau das habe ich gemacht. Ich habe im Grunde gesagt so, hey, du hast jetzt die Marion Dienstag um 17.30 Uhr, einen Tag vor Ende der Probezeit gekündigt. Die wird das all ihren Freundinnen im Team erzählen. Und du wirst da schlechtere Produktion haben. Die Leute werden schlechter gelaunt sein. Das wird spreaden. Das wird ein Riesenthema. Da werden wir in 3 Wochen noch drüber reden, dass die Marion Dienstagabend um 17.30 Uhr. Natürlich haben wir da wochenlang drüber geredet. Es war ein Riesendrama. Und ich habe es nicht, also wahrscheinlich war ich schon emotional. Ich möchte jetzt aus der Rückschau sagen, ich war cool und nicht emotional. Aber ganz oft bin ich so an den Tisch gekommen, dass ich es halt einmal vorher gesagt habe und gesagt habe, ja gut, wenn wir alle Leute so kündigen, wird es mittelgut werden.
Da glaube ich auch dann immer zu sagen, es geht mir überhaupt nicht um diese einzelne Person, weil das missverstehen ja dann auch gerne viele Leute, das ist HR und dem passt jetzt nicht, dass da jemand gekündigt wurde. Das zu direkt auch einmal da alle Wind aus den Segeln nehmen, darum geht es gar nicht. Dass ihr jemanden kündigt, das ist eure Entscheidung. Aber wir können das anders machen, ohne so große Wellen zu schlagen. Und das ist das einzig Business-Sinnvolle, das so zu machen. Und das menschlich Bessere. So, es ist einfach ein Win-Win.
Ich habe immer versucht, mein HR so zu bauen, dass das Wie geklärt ist. Und das bedeutet, wie wird jemand gekündigt und again nicht goldener Löffel geklaut. Goldener Löffel geklaut, schmeiß ich morgen raus, ist mir völlig egal. Natürlich reden wir von den Fällen, wo Leute kulturell oder Erwartungen nicht halten. Also kein Fehlverhalten im Sinne von Beleidigung, personenbezogen. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich denke immer, wenn man dann sagt, hey, wir kommunizieren die Erwartungen. Wir sagen jemandem, wir sind nicht zufrieden mit der Erwartung. Das ist deine letzte Warning, das erwarten wir. Dann denkt ganz oft so Geschäftsführung, dass ich jetzt das mache, weil ich will, dass die Leute nett behandelt werden. Ja, das möchte ich auch. Aber Fun Fact, wisst ihr, welche Kündigungsabfindungen richtig teuer werden? Wenn die Leute das zum ersten Mal hören, die fallen aus allen Wolken und es wird 8-mal so teuer. Verspreche ich dir.
So, und ich glaube, das ist ja auch die Sprache, die eine Geschäftsführung dann immer versteht. Ne? Also idealerweise hast du auch generell ein bisschen menschliche Empathie, der das nachvollziehen kann. Aber letzten Endes, ein Business ist ein Business und es geht am Ende um Zahlen. Aber ich glaube, so ist es für HRler wirklich der beste Weg, um an solche Tische zu kommen, indem man wirklich sagt, Jungs und Mädels, mir geht es gar nicht um die Entscheidung an sich. Ich freue mich, wenn es allen Leuten gut geht. Ich hoffe übrigens, ihr auch. Aber lasst uns doch mal business-wise schlau schauen, wie wir das umsetzen, was ihr euch da vorstellt. Und je früher ihr mich einbezieht, desto mehr kann ich euch übrigens auch erzählen. Wenn ich nichts Sinnvolles weiß, dann halte ich den Mund. Aber wenn ich was Sinnvolles in so einem Prozess weiß, dann ist es besser, ich weiß es nicht erst, wenn die Entscheidung schon gefallen ist.
Ja, ja, das ist immer das Allerbeste, ne? So, ich meine, wir haben jetzt einen kleinen Backlash politisch. Will ich überhaupt nicht kleinreden, regen wir uns jede Folge drüber auf, ist nicht der Punkt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kommen wir ja auch immer weiter dahin, dass Leute sich mehr ihre Jobs aussuchen können. Ne? Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, wir brauchen einfach mehr Konkurrenz, wir brauchen die guten Leute auf den Positionen. Und ich denke auch, dass Management sich in die Richtung bewegt, aber ganz oft ist es ja wirklich, es wird so kurz gedacht. Also vielleicht wird ja sogar noch, wie du es gerade gesagt hast, so weit gedacht zu sagen, das Team ist dann nicht unglücklich. Aber wir reden ja auch über dieses ganze Thema Kultur insgesamt. Also es ist ja nicht nur das Team. Wir reden darüber, wie sicher fühlen sich Leute? Was ist das Employer Branding nach draußen raus? Ist es wirklich dieses eine Monatsgehalt wert?
Meistens wahrscheinlich nicht. Ja, meistens wahrscheinlich nicht. Plus, man sieht sich ja auch häufig zweimal im Leben. Und das ist, ich glaube auch, wenn man sich trennen muss, dann trennt man sich so ordentlich wie möglich. Und alles, was du gerade auch sagst, sowohl vorne das Hiren wird ja deutlich teurer und schwerer, wenn man so einen schlechten Ruf hat. Und nach hinten raus ist es auch einfach, wenn man keine gute Retention hat, sondern wahnsinnig viele Leute einem permanent weglaufen. Und da muss man sich ja auch wirklich keine Illusion machen. Die Guten gehen, weil die finden immer irgendwas. Wenn man so einen Durchlauferhitzer hat, wer bleibt, sind vielleicht die, die nicht so viele andere Optionen haben. Und das macht es dann insgesamt sehr ineffizient und wahnsinnig teuer. Und wenn man da gegensteuern kann, indem man einfach simple Prozesse so aufbaut, dass sie möglichst empathisch ablaufen, ist das, glaube ich, die schlauste Entscheidung.
Ja, zu dem Thema, wer bleibt, ich liebe ja die Idee und versuche sie einfach in jeder Situation unterzubringen. Mir hat mal jemand erzählt, dass er den Leuten Abfindungen gibt, wenn die gehen, damit eben nicht die Schlechten bleiben. Ne, damit jeder eine Motivation hat, immer zu gehen, weil er sagt, ich möchte die Leute hier haben,
die freiwillig da sind.
Die freiwillig da sind. Und das finde ich so klug.
Ja. Ist nicht blöd.
Hast du, also ich komme ja viel über die HRs in die Unternehmen und ich bin sehr viel mit neuem Management unterwegs, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wie ich da reinkomme. Wie ist dein Gefühl, altes Management, neues Management? Verändert sich auch was im Orga-Design?
Ich habe ganz viel eher neues Management, ehrlicherweise, weil das häufig Gründer sind, die irgendwie auf mich zukommen, weil sie eben den Wert wissen, aber sich so jemanden auf HR-Seite nicht Vollzeit leisten wollen, ehrlicherweise. Ne? Die dann einfach, wenn es so um Teamdesign und Recruiting oder so Change-Prozesse geht oder so, da vielleicht auch das ganz angenehm finden, dass ich relativ hands-on verstehen kann, woher die so kommen. Ne? Das spricht man vielleicht eine ähnlichere Sprache. Ich habe aber letztes Jahr ein relativ konservatives und auch altes Management gehabt. Und da war ich wirklich von den Socken. Da habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott. Ich habe das natürlich selber eh selten. Ich habe das manchmal nach so einer Akquisition, wenn man dann noch im Konzern eingegliedert war oder so, habe ich das mal selber als Mitarbeiter dann erlebt und habe da immer schon recht schnell festgestellt, ich kann nicht damit umgehen, wenn Führung nicht logisch ist. Ich kann nicht damit umgehen, wenn das nicht konsistent ist oder super politisch oder das ist einfach überhaupt nicht meine Welt. Und deswegen habe ich dann da relativ schnell auch immer gesagt, nope, auf Wiedersehen, vielen liebsten Dank, aber ich mache nochmal was Neues. Ich glaube aber, dass altes Management nicht ganz so schnell ausstirbt, wie wir uns das vielleicht wünschen würden.
Grüße gehen raus.
Weil ich so Konzernstrukturen habe oder auch größerer Mittelstand, das eher nachgezüchtet wird, habe ich das Gefühl. Dieses sehr hierarchische Einsatz, wo ich immer sofort Ausschlag kriege, ist, wir machen das, weil er oder sie das gesagt hat. Hä? Ja und? Das ist irgendwas, was ich auch jedem, wenn ich mal so ein bisschen Führungstraining oder so mit einzelnen Leuten mache, wenn du verlierst sofort jede Autorität. Entweder dein Team macht das, weil du das entschieden hast oder weil du das abgestimmt hast mit jemandem. Ihr macht das nicht, weil jemand anders das gesagt hat. Das ist der dümmste Satz. Aber so funktionieren ja ganze Organisationen. Ne? Jemand da oben sagt irgendwas und dann drippelt das so runter und dann macht die ganze Organisation das, weil eine Person das gesagt hat.
Ich liebe, dass du das als Beispiel nimmst, weil ich war in der Firma und das war übrigens der Moment, wo ich wusste, ich muss da gehen, wo in dem Leadership-Meeting als Agendapunkt war, der Chef möchte, dass wir das so machen, lass uns überlegen, wie. Irgendwie habe ich gedacht, dass da nicht mal ein Störgefühl ist bei der Person, die das einträgt, dass sie zumindest so tut, als wäre das ihr Thema. Es stand wirklich drin, möchte, dass wir darüber nachdenken. Das ist vielleicht auch ein Tipp für euch da draußen. Also das würde ich heute machen. Ich würde mir überlegen, was möchte ich für ein HR machen und geht das in dieser Welt? Und das bedeutet nicht, ihr Lieben, dass man Sachen nicht ändern kann. Man kann sich Geschäftsführungen, Marion nickt, erziehen und man kann die auch dahin bringen und man kann auch Sachen verändern, indem man zum Beispiel, wie ich das ja erzählt habe, von unten langsam, aber sicher einfach das Performance-Management so durchverorganisiert habe, dass man gar nicht mehr drumherum kommen konnte. Aber auch dafür braucht es eine Geschäftsführung, die dich machen lässt. Aber überlegt euch das einmal und ich würde auch immer empfehlen, ab einem gewissen Level, sagt es auch. Also wenn mich jemand beauftragt, dann sage ich denen schon, dass das Thema Feminismus und Gendern irgendwie schon irgendwann mal auf den Tisch kommen wird wahrscheinlich.
Voll. Und dann ist es ja dann ein beidseitiges, wenn du dann Gründer hast, der sagt, nee, das ist mir aber wirklich viel zu anstrengend. Ja, dann seid ihr vielleicht kein Match. Ja? Wenn der dann irgendwann gefragt wird von Investoren, sag mal, wie sieht denn das eigentlich aus? Weil irgendwie, ihr habt auch Schwierigkeiten zu hiren, stelle ich fest. Das ist mein Lieblingsbeispiel immer. Ich vor einem halben Jahr ungefähr, hat mich eine Headhunterin angeschrieben und gesagt, guck mal, tolle Position, irgendwie C-Level, bliblablu. Und ich habe dann gesagt, nee, ich habe sowieso nicht Lust auf was Festes, aber schick doch mal, ich kenne ja bestimmt jemanden, wenn das eine spannende Stelle ist, schick doch mal. Ja, wir suchen explizit eine Frau. Da war ja schon relativ klar, was kommt. Und dann war das ein Leadership-Team von, ich glaube, 7 Leuten, alles Typen. Und auch im extendeden Leadership-Team, so zweite Reihe. Ich habe Marketing und HR waren dann die 2 Damen. Also insgesamt fast 20 Leute, alles Typen. Und dann habe ich gesagt, I'm super sorry, aber das möchte ich auch niemandem empfehlen, weil also da hätte ich auch wirklich gar keine Lust. Da geht es überhaupt nicht darum, jemandem einen Gefallen zu tun, sondern langfristig, wenn du wirklich groß wirst, wirst du nicht profitieren, wenn du kein halbwegs divers, und divers heißt in dem Fall gar nicht nur Frauen und Männer, sondern ein verschiedenes, besetztes, heterogenes Leadership-Team hast.
Marion, bitte, jetzt nicht noch mehr Diversity als Geschlecht. Das ist es ja auch immer, ne? Dann sitze ich da in so einer Firma, die erzählen mir, wir sind super divers und ja, da sind, also Business divers, 30-70, ne? Aber natürlich alle aus Deutschland.
Ich bin ja ein Riesenfreund, Diversität auch herkunftsmäßig zu betrachten. Und zwar gar nicht Herkunft im Sinne von kultureller Herkunft, sondern bist du aus einer Arbeiterklasse und vielleicht der Erste, der studiert hat oder die Erste? Oder waren wir alle zusammen in Salem und dann an der WHU und haben das Gap Year in Australien gemacht? Das kann funktionieren, wenn du irgendwie, keine Ahnung, gebrauchte Rolex verkaufen willst. Dann kennst du deine Zielgruppe, ist alles cool. Wenn du aber wirklich ein Unternehmen aufbaust, was an so einem Mainstream-Markt gerichtet ist, macht es vielleicht Sinn, jemanden zu holen, der ein bisschen andere Perspektive auf den Alltag und die Welt hat als du.
Mir ist auch einmal wichtig zu sagen, am Ende seid ihr ein Rad in diesem Gefüge. Und es gibt gewisse Sachen, wenn da eine GF nicht hintersteht oder schlimmer noch, wirklich das richtig doof findet, dann könnt ihr da A, nicht die Welt retten und B,
da würde ich dann auch, glaube ich, überlegen, choose your battles. Also ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, Leute, also auch Geschäftsführer, mit konstruktiver Kritik wach zu rütteln und dann auch plötzlich dir Gehör zu verschaffen. Aber wenn ich das 2-3 Mal wirklich konstruktiv versucht habe und es klappt nicht, dann würde ich mir überlegen, okay, lege ich mich wieder hin und mache ja so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, wenn mir das reicht. Oder ich suche mir halt was anderes und sage dann direkt auch im Recruiting-Prozess, ich würde gerne mal, egal wo das aufgehangen ist, aber ich würde gerne mal mit jemandem sprechen, der dann auch wirklich Entscheidungen trifft.
Unpopular Opinion vielleicht, ich weiß es gar nicht. Ich habe da neulich mal drüber nachgedacht, weil wir haben ja jetzt gerade, die CDU will ja hier Arbeitszeit aufweichen. Lebenszeit oder was auch immer, ne? Eine tolle Idee. Arbeit mehr ist die Message. Und dann habe ich mit ein paar HRlerInnen darüber diskutiert, wie wir dazu stehen oder nicht und insgesamt Arbeitsgesetz. Und dann sagten die, ja, aber bei uns ist das ja alles nicht so. Und dann habe ich gedacht, nee, ich finde, Arbeitsgesetze sind so wichtig, auch für mich als HR, als letzte Bastion. Es gibt einfach gewisse Sachen, wo ich als HR ganz breitschultrig auftreten kann und sagen kann, das dürfen wir nicht. Und deswegen finde ich so wichtig, dass wir diese AGG haben und die Höchstarbeitszeit und Mutterschutz und Kündigungsschutz im Mutterschutz und diese ganze Elternzeitfristen. Also das ist ja das Minimum, was ich durchsetzen kann als HR, wo ich mich dran festhalten kann. Und deswegen, das war mir am Anfang meiner Karriere gar nicht so bewusst, wie wichtig oder wie viel Halt dir das auch gibt.
Ja, total. Also das ist ja wirklich so die allerletzte Bastion. Und alles, was so mit Arbeitsrecht dann zu tun hat, so will man ja idealerweise eh vermeiden.
Ja, eigentlich will ich da gar nicht drüber reden. Also eigentlich will ich gar nicht so weit kommen.
Genau. Und ich glaube, da wirklich tolle HRler als Sparringspartner zu haben, die sagen, du schau mal, lass uns früh drüber sprechen. Wir finden einen gemeinsamen Weg für das Unternehmen. Weil übrigens, ich arbeite auch für dieses Unternehmen. Ich habe auch Interesse daran, dass dieses Unternehmen wirtschaftlich Erfolg hat. Ich bin nicht dazu da, dir Sand ins Getriebe zu streuen. So, wir sitzen in einem Boot. Nur du musst mich irgendwann einsteigen lassen, bevor es auf den Wasserfall zugeht. So, weil dann kann ich auch nicht mehr viel machen sonst.
Ja, mein Weg oft rein war zu sagen, ich helfe dir bei den Kündigungen. Also, weil das ist ja ein sehr unangenehmes Thema.
Unangenehm.
Ja, ist ja so, macht ja keiner. Schön. Ich habe da immer die Strategie, dass der Fachbereich eröffnet schon das Gespräch. Also du musst schon sagen, warum du jemanden kündigst. Das mache ich nicht für dich. Mache ich auch, damit du dir nicht ganz so einfach machst. Ne? Also da ist auch eine Karriere und da ist eine Miete. Aber dieses Ganze, ich bespreche jetzt mit dir, was das operativ heißt, wie wir weitermachen. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, auch wirklich zu sagen, ich weiß, dass das gerade ein richtig blöder Moment ist für dich und es tut mir leid. Und dann gehe ich mit den Leuten diese Sachen durch und darüber habe ich so schnell den wahrgenommenen Mehrwert der HR gekriegt, dass ich mich ja gar nicht mehr retten konnte vor Integration. Eben weil ich gesagt habe, ich manage diese Kündigungen, dann wird niemand da gebrochen rausgehen. Dann wird das nicht eskalieren, dann können wir uns alle in die Augen gucken. Das bedeutet aber auch, dass wir den Leuten verdammt nochmal nicht 0,25 als Faktor anbieten. Man kann das so gut machen. Es muss aber dann auf beiden Seiten stimmen und da auch wieder die Connection zur Geschäftsführung. Ich kann nicht sagen, ich mache hier eine Abfindung auf Augenhöhe und biete dir eine Frechheit an.
Ja, absolut. Hundertprozentig. Aber tatsächlich da, und das ist gar nicht so geschäftsführungsrelevant, aber da bist du für die Geschäftsführung so wahnsinnig hilfreich, wenn zum Beispiel jemand gut Erfahrenes aus der HR das auch jungen Führungskräften beibringt. Ich habe so viele wirklich junge, tolle Führungskräfte, die aber natürlich, wenn du das erste Mal jemanden rausschmeißen musst, das ist eine ganz furchtbare Situation. Das macht niemandem Spaß. Die sitzen da, die haben Angst, die wissen nicht, was sie sagen sollen. Und viele reagieren da natürlich dann mit übertriebener Härte, einfach weil sie gar nicht wissen, wie sie dieses Gespräch sonst über die Bühne bringen. Ja? Und ich glaube, da jemanden zu haben, der vielleicht das Gespräch vorher einmal mit dir übt, der sagt, was du sagen darfst, was du nicht sagen darfst und eben vielleicht sogar dann auch dabei ist, dass du da, weil also ja klar, da wird jemand gekündigt und das ist auch furchtbar für diese Person, aber wenn Führungskräfte das lernen, früh solche Gespräche zu führen, das können Kündigungsgespräche sein, das können Bewerbungsgespräche sein, wo man nachher sagt, nee, entschuldige, das passt einfach nicht und ich finde auch da, wenn ein Bewerber 4, 5 Termine absolviert hat, dann ruft man da an und schreibt nicht einen One-Liner automatisiert eine E-Mail. Auch da Employer Branding und so.
Und auch Respekt, Marion. Entschuldigung, dass ich da so reinspringe. Es ist ja auch immer, hey, jemand war 5-mal, hat er mit mir interagiert. Vielleicht kannst du mehr als ein Standardding mir schicken.
Absolut. So, da finde ich es in der HR so wertvoll. Auch Feedbackgespräche habe ich ehrlicherweise häufig, weil wir dann eben nicht so eine total ausgestattete HR hatten. Aber mit jungen Führungskräften, die das erste Mal negatives Feedback geben müssen. Und da würde ich dich so einschätzen, dass du da extrem hilfreich bist oder jemand wie du, der dann auch nicht mit so einem Standard, ja, dann machen wir Sandwich und dann musst du was Nettes sagen und dann sagst du so, ne? Sondern nein, du musst schon das sagen, was du meinst. Das, was schlecht ist, muss der Gegenüber verstanden haben. Das können wir respektvoll machen, das können wir auf Augenhöhe und konstruktiv machen, aber es geht nicht darum, dass er da rausgeht und sich toll fühlt. Es geht darum, dass er verstanden hat, was nicht gepasst hat. Und ich glaube, da könnte HR auch wahnsinnig hilfreich sein.
An dieser Stelle, ich bin sehr gut da drin, wenn jemand mal Beratung braucht, wie mache ich diese Gespräche? Kleiner Pro-Tipp umsonst schon, Empathie. Überlegt euch einfach, wie würdet ihr diese Message gerne kriegen? Mein absoluter Liebling war ganz kurz an dieser Stelle, was ich eine Unverschämtheit finde, ist, wenn du jemanden kündigen willst und erstmal fragst, wie es der Person denn bei euch gefällt. Ist mir alles schon passiert, da habe ich auch diese Führungskräfte angeguckt und gesagt,
klingt nach Übersprungshandlung.
Und wie findest du es so? Ja, und dann erzählt die Person da so eine halbe Stunde, wie gut es ihr gefällt. Ja, also wir finden nicht. Das ist so ein bisschen wie beim Daten. Weißt du, wenn dann so die andere Seite gesagt hat, ach nee, ich fühl's gar nicht. Ja, dann sag mir das doch vorher.
Absolut.
Das ist die eine Sache. Und mein anderer schöner Moment war mal auch eine zu hohe Führungskraft vom Level. Also das ist nicht verzeihbar. Geht in das Gespräch rein mit die Geschäftsführung oder wer auch immer hat entschieden, dass wir dich kündigen. Ich persönlich lieb dich ja.
Super.
Und dann gucke ich diese Frau an und denke mir, ja, wie kommen wir denn aus der Nummer raus? Weil was sagt der Typ? Ja gut, dann habt ihr ja einen anderen Job für mich. Und da habe ich dann auch gedacht, so, ja, jetzt, if you're in a hole, stop digging.
Ja.
Also da habe ich dann auch gedacht, so, ja, dann guck mal, wie du da wieder rauskommst. Und das ist ja genau das, was du am Anfang gesagt hast, diese fehlende Konfliktfähigkeit. Weil was ja ganz oft passiert ist, die Leute sind super nett und rasten dort aus.
Genau. So, ja, aber aus meiner Erfahrung ist es sehr häufig wirklich fehlende Konfliktfähigkeit und das wird überkompensiert mit totaler Härte, weil man sich ja selber auch so schön erzählen kann. Ist ja Business. Hallo, wir sind hier wegen Geschäft.
Das ist genauso wie, ich kriege immer schon so ein bisschen Zahnschmerzen, wenn ich in den Values lese, wir sind sehr direkt. Also we don't sugarcoat. Und ich bin total für sei direkt, aber ganz oft ist das auch einfach nur eine Metapher für, du kriegst hier richtig eine Watsche.
Ich würde auch sagen, Direktheit ist eigentlich was sehr Gutes, aber Direktheit sollte einhergehen mit Empathie. Also je direkter man ist, desto empathischer sollte man sein.
Mark my words, guck es dir an. Ich möchte, dass wir uns in einem Jahr wieder treffen. In meiner Erfahrung, wenn da steht, wir geben direktes, offenes Feedback, wenn das so ausdrücklich in irgendwelchen Werten oder Ways of Working ist, heißt es für mich eigentlich immer, da ist eine Geschäftsführung, die dir vor allen Leuten die Meinung geigt, wenn sie da Lust drauf hat.
Ich werde drauf achten.
Wie schön, an alle da draußen, die das in ihren Values haben und mich challengen wollen, schreibt's mir. Ich freue mich. Ihr Lieben, mir hat's total Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, liebe Marion. Es war fantastisch, was wir immer machen. Wir versuchen immer 3 Key Takeaways mitzugeben aus der Folge, die man morgen ohne Geld anwenden könnte als HR.
Mhm. Ja.
Kalt erwischt. Hast du eins?
Nee, ich habe auch 3. Ich glaube, ein guter Tipp, auch wenn es ein unpopulärer ist, Emotionen haben keinen Platz, wenn ihr Kritik üben wollt. Sammelt euch erst, telefoniert mit irgendjemandem, wo ihr erzählen könnt, wie scheiße die ganze Welt ist und wie furchtbar alles ist, alles valide. Aber wenn es Feedback nach oben geht, wenn ihr ernst genommen werden wollt, Emotionen raus, sachlich sagen, was das Problem war und wie wir es beim nächsten Mal besser machen können. Kontext verstehen. Wenn irgendwas komplett verrückt erscheint, das mag so sein, aber in der Regel haben auch Geschäftsführer oder Rinnen und Führungskräfte sich irgendwas dabei gedacht und vielleicht nur aus einem anderen Engel heraus gedacht als ihr oder haben andere Informationen oder ein bisschen mehr Informationen vielleicht als der Rest der Organisation. Informationen teilen ist nicht die große Stärke vieler Geschäftsführungen. Dementsprechend einmal nachfragen hilft immer. Zu sagen, ich habe das nicht verstanden, den Kontext, könnt ihr mir das einmal erklären, weil ich kann meinen Job sonst ganz schlecht machen. Und drittens, ich glaube, das, was du gesagt hast, laut sein im Sinne von, wenn ihr einen Schritt nach oben machen wollt und geschäftsmäßig mit ernst genommen werden wollt, say something.
Aus meiner Biografie würde ich den Fragenteil nochmal nehmen, weil ich habe irgendwie, ach, ne, wenn man so Sachen im Podcast erzählt, die aber so ein bisschen unangenehm sind. Ich habe, glaube ich, in meinem ersten Job, in meinem ersten richtigen HR-Job schon mich zu sehr auf HR konzentriert und nicht aufs Business. Und irgendwie habe ich den Moment verpasst, wo ich hätte nachfragen können. Also das ist im nächsten Job viel besser geworden und natürlich verstanden. Aber Wenn ihr diesen Moment verpasst habt, weil ihr so operativ gefangen seid, ne? Weil ich habe da angefangen, da Leute, Krankenkassen, das Office hat HR mitgemacht, es gab keine Akten, also ich war da auch erstmal ein halbes Jahr am Nicht-Durchdrehen. Aber fragt nach, das stimmt. Und ihr müsst ja nicht sagen, hey, ich weiß jetzt seit einem halben Jahr immer noch nicht so genau, was ihr macht. Aber fragt lieber nach, bevor ihr es nicht wisst. Und gerade auch so technische Sachen, wo man manchmal denkt, das ist mir eigentlich egal, aber ihr solltet schon eine gewisse Idee haben, was da im Unternehmen gerade passiert und wo wir hingehen und ob wir expandieren und welches Tech-Stack genutzt wird. Einfach weil es euch, also es macht auch euren Job besser, weil ich weiß, wenn das Tech-Stack wechselt oder wir expandieren, muss es vielleicht auch was für die Französischkenntnis im Unternehmen bedeuten.
Und da absoluter Praxistipp, ich bin ein Riesenfan davon, sich auch einfach mal in andere Abteilungen reinzusetzen. Also wenn ihr mit sehr sensiblen Daten arbeitet, dann ist das vielleicht nicht der richtige Tag dafür. Aber ansonsten, wenn das irgendwie möglich ist, setzt euch in Customer Service, setzt euch mal ins Marketing-Team, setzt euch vielleicht, wenn es geht, sogar mal irgendwo in so eine Leadership-Runde mit rein. Einfach mal, um zu sagen, so hey, ich würde das gerne besser verstehen. Wenn da Nein gesagt wird, kategorisch, ist, glaube ich, eine relativ große Red Flag, die ihr schon mal irgendwo parken könnt.
Ja, und ich möchte den Tipp so weitergeben, als Geschäftsführende, macht doch einmal die Employee Journey mit, bewerbt euch doch mal bei eurem Unternehmen. Und genauso für die HR-Führungskräfte, das mache ich ganz oft mit meinen KundInnen, dass sich irgendwann Prozesse so einschleifen und man das gar nicht mehr merkt. Und sich die dann nochmal angucken mit, hilft das dem Business, hilft auch. Und das sorgt ja auch wieder dafür, dass ihr besser wahrgenommen werdet. Weil das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, dass der CEO die Bewerbungsjourney macht und die hasst.
Ja, absolut. Ja.
Schicke deine 18 Zeugnisse, schicke dein Abi-Zeugnis. Ich werde dieses Jahr 40. Ich werde nicht mein Abi-Zeugnis suchen.
Wir haben übrigens in 3 Wochen, Freitag um 13 Uhr einen Termin. Ansonsten leider erst wieder in 3 Monaten.
Naja. Aber so machen wir das alle nicht. Marion, wenn jetzt jemand dich gehört hat und sich denkt, oh, da würde ich aber gerne mehr Beratung haben, wie meldet man sich bei dir? Wer meldet sich bei dir? Und
also entweder LinkedIn oder hello@marionnoeltgen.com. Ist relativ einfach. Und wer, ja, also jeder, der gerne gechallenged wird, wenn es um seine Team-Performance geht.
Mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, meldet euch gerne bei uns. Meldet euch gerne bei der Marion, wenn ihr Team-Performance braucht. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr im HR seid und sagt, irgendwie wollen wir mal über unsere HR-Themen mit dir reden. Schöne Woche, happy HR und bis nächste Woche.